SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Wir schon wieder, 16 jüdische Erzählungen. So heißt ein Band, den Dana von Sofrin gerade im Rowert Verlag herausgegeben hat. Die Herausgeberin stellt sich vor, wie ihre 16 Autorinnen und Autoren in einem Hinterzimmer sitzen und sich streiten. Alle sind sie jüdisch sozialisiert. Mit dabei sind Elfriede Jelinek, Dana Vohwinkel, Eva Menasse und Maxim Biller und der Journalist und Autor Dimitri Kapitelmann. In seinen Romanen »Eine Formalie in Kiew« oder »Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters« setzt er sich mit seiner jüdisch-ukrainischen Herkunft auseinander. Jetzt, in seinem Text in der Anthologie »Wir schon wieder«, schreibt er über 13 tote Nachbarinnen, denen er sich langsam angenähert hat. Darüber spreche ich jetzt im Lesenswert-Magazin auch mit ihm. Hallo, Dimitri Kapitelmann.
Hallo.
Diese 13 toten Nachbarinnen, wer sind diese Frauen?
Das sind Frauen, die im Ravensbrücker Konzentrationslager umgekommen sind. Es war auch ein Frauen-KZ. Also natürlich nicht nur sie, aber sie sind sinnbildlich für die dort Gestorbenen aufgestellt. Und auf relativ verschlungenen Wegen, die ich leider nicht jetzt ganz präzise rekonstruieren kann, sind sie ja auch erst nach Berlin gekommen, relativ spät. Ich glaube, sie sollten zuerst irgendwo in Süddeutschland stehen.
Genau, stehen heißt, sind Bronzefiguren. Und sie,
Und
sie stehen in Berlin Mitte, ein Holocaust-Mahnmal, also eins, was vielleicht vielen, glaube ich, nicht so geläufig ist. Ich glaube, wenn die Leute an Holocaust-Mahnmal in Berlin denken, denken sie an das andere große Feld. Aber diese 13 Bronzefrauen, die sind, glaube ich, eher nicht so bekannt. Und sie sind quasi ihre Nachbarinnen, weil sie in dieser, in der Gegend in Berlin-Mitte leben und an ihnen täglich vorbeikommen.
Ja, die Lage dieses Denkmals ist tatsächlich sehr interessant und auch untypisch, weil einerseits sind sie mitten in der Stadt, also im Scheunenviertel, unweit von der Museumsinsel, also eigentlich sehr, sehr viel Publikumsverkehr, und gleichzeitig sind sie aber in einer eher stilleren Straße, auch noch vor einem jüdischen Friedhof und einer jüdischen Schule, so dass man nicht unbedingt erwarten würde, dass dort ein Denkmal steht. Aber es steht dort und es hat auch sehr viel Besuch. Und dadurch, dass die Straße, in der es steht, nicht so überrannt ist, bin ich auch darauf aufmerksam geworden, weil die Interaktion eben viel griffiger ist als auf den großen oder eher größeren bekannten Denkmälern in Berlin.
Was beobachten Sie denn? Wie reagieren die Menschen, die an diesen Bronzestatuen vorbeikommen? Wie reagieren die auf diese 13 Frauen?
Oh, das ist eine relativ große Frage. Es gibt die Staunenden, es gibt die professionellen Führungen, wo Rentnergruppen aus Nordrhein-Westfalen sich das dann ansehen mit Gesichtern, die ich teilweise nicht so leicht deuten kann. Es gibt Kinder, also vor allem Kinder erstaunlicherweise, die sich wahnsinnig für dieses Denkmal interessieren. Es gibt Leute, die sich dort hinsetzen, um ein Bier zu trinken. Es gibt auch wirklich anteilnehmende Menschen, sehr, sehr stille Momente, Menschen, die Blumen vorbeibringen, Steinchen hinlegen, wie es der Brauch verlangt. Und es gibt aber auch jene Unmenschen, die dann schon mal ein Hakenkreuz dranhaken oder dran pissen wollen. All das.
Wie haben Sie denn auf diese Nachbarin reagiert? Also Sie beschreiben in Ihrem Text, dass Sie sie anfangs gemieden haben, dann haben Sie sich ihnen langsam angenähert. Und das Erste, was Sie diesen Bronzestatuen erzählt haben, quasi zur Begrüßung, war ein Witz. Warum gerade ein Witz?
Okay, also der erste Teil der Antwort führt eigentlich zu einem, wie ich finde, grundjüdischen Dilemma in Deutschland besonders. Denn einerseits, um hier leben zu können, muss man natürlich bis zu einem gewissen Grad die Vergangenheit sein lassen und ausblenden. Sonst wird man todtraurig und verrückt. Gleichzeitig, gerade jetzt, in der Zeit, da die Rechtspopulisten so erfolgreich sind, da man in Ostdeutschland mit der Parole Schluss mit dem Schuldkult Wahlen gewinnen kann, ist man aber doch oft genug gezwungen, diese Dinge gegenwärtig zu machen und zu erinnern, dass es da immer noch dieses größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte gibt. Und das ist eine gewisse Falle, in der ich mich da manchmal ertappe. Und das ist auch der Grund, warum ich zu Beginn dieses Denkmal nicht so an mich heranlassen möchte. Also wie gegenwärtig will man denn die Shoah haben, auch als Jude in Deutschland, und die Erinnerung dran, wenn man sie einmal wirklich körperlich jeden Tag vor Augen hat? Das ist der erste Teil der Antwort, und der zweite führt mich zu einem anderen Trauma, das ich nämlich genau in dem Studio erlebt habe, in dem wir jetzt gerade unser Interview aufzeichnen. Damals war ich ein ganz unschuldiger kleiner Welpe. Wir sprechen vom Jahr 2016, und ich habe versucht, in einer Live-Sendung hier einen Witz zu erzählen, einen auch sowjetischen Judenwitz. Und ich habe eiskalt die Pointe vergessen. Das heißt, heute ist hoffentlich der große Tag der Katharsis. Und zwar, was ich tue, als ich dann endlich den Mut finde, mir dieses Denkmal mal meine Nachbarin kennenzulernen, erzähle ich Ihnen einen Corona-Witz. Mhm. Und dieser Corona-Witz geht so: Treffen sich zwei Juden nach dem Lockdown in der Pizzeria. Sagt der Erste, er bestellt der Erste eine Pizza und der Zweite einen Salat. Dann fragt der Herrscher, warum denn ein Salat? Wir sind doch in der Pizzeria. Dann sagt der Zweite, so zeigt so auf seinen Bauch: Siehst du das? Das ist alles Corona. Dann sagt der Erste wieder: Ach so, ja, okay. Dann ist Herrscher ein bisschen gekränkt, also der Zweite, und sagt: Naja, du könntest ja auch sagen, dass es nicht stimmt, was ich zugenommen habe. Der Erste überlegt und sagt: Ja, aber dann wäre ich ein Corona-Leugner.
Okay, die Pointe haben Sie diesmal nicht vergessen. Ja, aber warum gerade der Witz? Oder warum gerade dieser Witz? Hat es Ihnen irgendwie geholfen, diese Distanz zu diesen Bronzestatuen zu überbrücken? Oder was hatte das vielleicht auch für Sie für einen psychischen Effekt? Weil die Bronzestatuen könnten natürlich nicht so richtig darauf reagieren, wie ich jetzt auf diesen Witz. Aber das heißt, dieser Witz war ja eigentlich etwas, was Sie eher für sich erzählt haben, oder?
Ja, absolut. Also ich weiß, es klingt sehr wie ein Klischee und ich kann es selber nicht mehr hören, aber es gibt schon einen Grund, dass die Juden über so viele Jahrhunderte, während sie beinahe ausgestorben sind, Witze gerissen haben. Ich bin ganz fest überzeugt davon, dass es eine der besten Überlebensstrategien, die ein Mensch haben kann.
Sie haben vorhin gesagt, als Jude in Deutschland müsste man aufpassen, dass man irgendwie nicht todtraurig und verrückt wird. Jetzt der 7. Oktober hat das wahrscheinlich nochmal verstärkt, weil dieser terroristische Anschlag, dieses Attentat der Hamas auf Israel hat das Leben von Juden und Jüdinnen weltweit auf einen Schlag verändert. Also sie werden attackiert, bedroht, sie werden als ganzes Kollektiv angegriffen. Es gibt eine heftige Zunahme von Antisemitismus und irgendwie scheint es so, hätten Sie keinen wirklichen Ort mehr auf dieser Welt. Kann dieses Buch, diese Anthologie ein Ort sein, wo man sich eben austauscht, wo man sich Gehör verschafft?
Also ich verstehe die Frage, aber sie bringt so gewisse Ebenen zusammen, die nicht unbedingt zusammengehören. Ich würde das in dem Begriff jüdische Erzählung zuerst das Erzählung betonen. Und dann das Jüdische, nicht um mich irgendwie besonders hier aufzuspielen, sondern es sind eben lediglich Erzählungen. Und das andere Thema, was Sie zu Beginn angesprochen haben, ist eine Kriegssituation, in der ja auch Israel jetzt angreift. Also auch das ist ein ganz seltsames Gefühl, dass auch dieses Land sich schuldig macht. Also der Internationale Gerichtshof, der sagt nicht einfach so, dass man ein Kriegsverbrecher ist. Da wird es ein juristisches Fundament geben, wenn so etwas ausgesprochen wird. Auch das ist natürlich neu, zumindest in der Heftigkeit. Wieso ich das so betone: Erzählungen bleiben dann Erzählungen. Sie sind eigenwillig, sie sind größtenteils fiktiv, teilweise fiktiv. Was sie aber tun können, ist bestenfalls einen Menschen berühren. Auch in politischen Fragen, in Überzeugungen, in Ideologie, wo man verhärtet scheint. Gerade weil sich die Anthologie teilweise auch sehr widerspricht, hat sie eine große politische Funktion, indem die Menschen die Dinge, an die sie glauben oder nicht glauben, auf eine andere Form verarbeiten und erzählt bekommen. Aber es sind Texte. Es ist nicht Politik. Also das wird keine der Geiseln befreien.
Aber gleichzeitig habe
Wenn ich aber noch eine Sache anfügen darf, also zum Beispiel der Text, den ich wahnsinnig gern mag, in dem Band ist der von Dana Sofrin, wo sie zum Beispiel auch von den Israel-Reisen ihres Vaters erzählt, der aus irgendeinem Grund glaubt, dass in Israel furchtbarer Kaffeesahnemangel herrsche und deswegen einen riesigen Koffer mit irgendwelchen Ja-Produkten ins Heilige Land schleppt und dann alle Verwandten, weil sie auch gerührt sind von dieser völlig unnötigen Geste, so tun ihm zuliebe, als wären das tatsächlich total ersehnte Dinge, diese Kaffeesahne von Aldi. Mich hat dieser Text mit einer ganz großen, schönen, traurigen Begeisterung zurückgelassen. Und das hilft mir, so dieses irgendwie wieder emotional zu leben erweckt werden, das hilft mir dann, mich den anderen Dingen zu stellen, mit denen wir halt so in der Gegenwart konfrontiert sind. Ich glaube, ich spreche da jetzt auch eher als Leser und gar nicht so sehr als Autor.
Genau, aber genau für solche Texte ist ja das Format Buch eigentlich der ideale Rahmen, weil sie können erstmal da sein und existieren und es gibt niemand, der sie niederbrüllt oder bedroht.
Absolut.
Oder so. Und das meinte ich mit diesem auch Ort, quasi das Buch als Ort, wo auch, was Sie auch beschrieben haben, sehr unterschiedliche Positionen ja auch durchaus vorkommen in dem Buch, auch, glaube ich, auch sehr streitbare Ansichten, wo auch der Bogen sehr weit aufgemacht wird. Es gibt Autoren, die schreiben auch über den Krieg Russlands gegen die Ukraine, bringen das noch mit rein, das Thema. Und da ist eben Raum dafür, ohne dass gleich irgendjemand kommt und ja, eben niederbrüllt, so dieses ganze Projekt.
Ja, das stimmt. Also dann entschuldige ich mich für meine Begriffsstutzigkeit. Das ist tatsächlich, aber auch das ist ja eine Funktion von Büchern, dass sie die intellektuelle Ruhe schafft, über die Dinge zu sprechen, über die sonst geschrien werden würde. Also es ist auch vielleicht nicht etwas typisch Jüdisches, aber in diesem Fall, klar, weil eben so viele verschiedene Positionen zusammengebracht werden, erhöht sich die Funktion, klar.
Der Titel ist auch etwas, worüber man, glaube ich, gut sprechen kann. Also ein Text in diesem Band, ein Brief von Maxim Biller, der hadert darin sehr mit diesem ganzen Projekt, aber auch mit dem Titel. Wir schon wieder ist der Titel und Maxim Biller schreibt, für seinen Geschmack klinge das nach Ratten, die aus Löchern kriechen und nicht nach Leuten, die seit 3.500 Jahren schreiben und lesen können. Ich hingegen, ich finde diesen Titel sehr humorvoll, eigentlich fast schon sarkastisch, so nach dem Motto, ja, wir Juden und Jüdinnen, wir geben ja keine Ruhe, wir schon wieder, wobei ja eigentlich es die Juden und Jüdinnen sind, die sich ihre Ruhe in Anführungsstrichen wünschen, die sich eben wünschen, nicht ja Opfer von Antisemitismus zu sein oder von Terrororganisationen, die sie am liebsten ganz auslöschen würden. Wie verstehen Sie den Titel?
Also ich kenne ja Dana ein bisschen und als ich den Titel gehört habe, habe ich mir ihr grinsendes Gesicht dabei vorgestellt. Und ja, ich habe es als ziemlich guten, selbstironischen, politisch selbstbewussten, frechen Titel gesehen. Und die vermeintliche Selbstdegradierung oder Exotisierung, die Herr Biller da sieht, weiß ich nicht. Also ich sehe es nicht so. Ich bin aber auch bei weitem noch nicht so lange im Spiel, auch als schreibender Jude in Deutschland wie Herr Biller. Vielleicht sieht er das einfach auch schon aus einer anderen Perspektive als ich, kann gut sein. Aber so aus, also wieder eher aus Leserperspektive hätte ich mir auf jeden Fall eher gewünscht, einen Text von ihm zu lesen, als eine publizistische Pose. Weil, also, dass die Dinge ihre Makel haben und zwar alle, das ist auch schon älter als 3.000 Jahre, dieser Zustand.
Und hat der Titel also auch bei Ihnen ein Grinsen ausgelöst? Und wenn ja, warum?
Ich finde ihn selbstbewusst, ich finde ihn frech und ich finde ihn auch geschichtlich völlig begründet. Weil offenbar geben die Juden ja tatsächlich keine Ruhe und auch zu Recht nicht. Ist doch prima.
Herr Kapitelmann, Sie waren vor 10 Jahren etwa mit Ihrem Vater in Israel und damals hat Ihr Vater gesagt, es werde nie Frieden, ich zitiere, nie Frieden mit den Arabern geben und auch Deutschland werde nie aufhören, Juden zu hassen. Und damals, vor 10 Jahren, hatten Sie so die Haltung, eben nicht so denken zu wollen wie Ihr Vater und haben diese gesamte Reise mit Ihrem Vater in Ihrem Roman Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters verarbeitet. Wie sehen Sie das jetzt? Sie verwenden auch den Begriff desillusioniert. Wie sehen Sie das jetzt, heute nach dem 7. Oktober?
Also ich bin in gewisser Weise desillusioniert. Ich finde, dass sowohl Israel als auch seine Nachbarn einfach in Gewalt scheitern. Ich bin auch sehr enttäuscht von der deutschen Gesellschaft, ganz besonders von dem, was sich links nennt und jetzt die Hamas als große emanzipatorische Hoffnung preist. Aber also insbesondere meine Probleme mit der deutschen Gesellschaft und deutschen Politik sind älter als das. Die AfD war auch vor dem 7. Oktober im Aufschwung. Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle hat die AfD einen Stimmenzuwachs in Sachsen-Anhalt. Und ich kann so weitergehen. Ich kann zu den NSU-Morden gehen, auf die ein rechtsextremer Verfassungsschutzchef folgte. Ich kann zu meiner Jugend zurückgehen, im Leipziger Plappenbau, voller Neonazi-Gewalt. Bei mir hat es auch sehr geklingelt bei dem Essay von Eva Menasse, die über die Causa Aiwanger gesprochen hat. Das war für mich einer der frustrierendsten politischen Ereignisse überhaupt, dass Aiwanger da mit dieser völlig unbefriedigenden, saloppen, hingeschmierten Scheißantwort stellvertretender Ministerpräsident von Bayern bleiben konnte. Also für manche Leute ist das nur eine Kontroverse, für mich ist das etwas, was mich über Jahre begleitet. Es ist eine Zäsur. Aber ich liebe eben trotzdem die Menschen und daher, selbst wenn ich wollte, so ganz desillusionieren kann ich nicht.
Ist das etwas, was Sie auch in Ihrem, also wird sich das auch, diese Diskrepanz oder diese Auseinandersetzung mit Deutschland, mit der deutschen Geschichte, mit dem Antisemitismus, mit Ihrer eigenen Herkunft, ist das auch etwas, was Sie in Ihrem nächsten Buch wieder beschäftigen wird?
Ja, übrigens, also ich meine das überhaupt nicht böse, aber als Sie aufgezählt haben, womit ich mich so befasse in meinen Büchern, hätte ich gern reingerufen und übrigens auch Ostdeutschland. Hm. Ganz viel Ostdeutschland. Ich hab das Gefühl, das verliert sich immer ein bisschen zwischen hinter den Zuschreibungen jüdisch und ukrainisch, dass ich durchaus auch ostdeutsche Erfahrungen beschreibe, die es wert wären, so auch benannt zu werden. Aber ja, ich befasse mich sogar sehr damit und besonders in meinem dritten Roman, der da heißen wird Russische Spezialitäten und im Februar erscheint.
Können Sie schon einen Ausblick geben, was da kommt?
Ja, der Roman spielt größtenteils in einem russischen Spezialitätenladen in Leipzig und er spielt auch in der aktuell vom Krieg geplagten Ukraine. Es geht um die große Gewalt, es geht um den Krieg, es geht um den Autoritarismus, es geht also auch um Deutschland und auch insbesondere Ostdeutschland und die faschistoide Zange zwischen Russland und der AfD. Es gibt aber auch sprechende Fische und ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Leute es mögen werden.
Der Autor Dimitri Kapitelmann, lesen, jetzt schon von Ihnen kann man seinen Text Die 13 toten Nachbarinnen, die findet man mit Texten weiterer Autoren und Autorinnen in der Anthologie Wir schon wieder, 16 jüdische Erzählungen. Herausgegeben hat den Band die Autorin Dana von Suffrin und diese Anthologie ist im Rowert Verlag erschienen. Dimitri Kapitelmann, danke für das Gespräch.
Ich habe zu danken.